Vor ein paar Jahren, da sollte ich meinen Freund Dieter zum Flughafen bringen. Er war eingeladen zu einer Hochzeit in Rumänien und der Flug ging schon richtig früh morgens los. Ich glaube, er musste um 5:30, 6 am Flughafen sein in Dortmund und hatte mich angefragt, kannst du mich dahin bringen? In Dortmund, da ist so teuer zum Parken, es wäre mir eine große Erleichterung, wenn mich jemand bringt. Ich habe zugesagt, ich bin um 5 Uhr bei dir, kein Problem. Hab mir den Wecker gestellt. Und habe ihn nicht gehört. Oder habe ihn nachts ausgemacht und nicht nur auf die Snooze-Funktion, sondern irgendwie habe ich ihn komplett ausgestellt, als er dann geklingelt hat. Ich habe auch nicht die ganzen Anrufe gehört, die Dieter auf unser Festnetztelefon abgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob es an der Übermüdung durch die Kinder lag oder woran auch immer. Ich habe jedenfalls voll verschlafen, bin um 5:30 aufgewacht oder um 6 völlig panisch, bin runtergerannt, die ganzen Anrufe auf dem Handy, auf dem Festnetz gesehen, Dieter zurückgerufen. Es war zu spät. Aber es gab ein Happy End zum Glück. Er hat noch auf die Schnelle irgendwen anders organisiert gehabt, der ihn doch noch zum Flughafen rast und in letzter Minute ist er durchs Gate gekommen, hat seinen Flieger noch bekommen. Aber das Gefühl, dabei so dramatisch zu spät zu sein, wo sich jemand auf mich so verlassen hat, dass ich da sein werde, das war ganz schön schlimm. Und heute soll es auch um so eine Geschichte gehen, wo jemand dramatisch zu spät kommt, aber es auch ein Happy End gibt. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn etwas vorbei ist, wenn es kein Zurück mehr gibt, so das Zeitfenster sich geschlossen hat und die Gelegenheit vertan ist. Und manchmal fühlt sich ja auch ein ganzes Leben so an, dass man etwas Entscheidendes verpasst hat, diese große Chance im Beruf nicht genutzt hat oder eine Beziehung an die Wand gefahren hat, Fehler gemacht hat, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und manchmal ist es auch so, dass man betet und hofft und wartet und Gott scheint zu schweigen und zu spät zu kommen. Warum greift er nicht ein? Und dann ist es zu spät, um Dinge zu reparieren, zu spät für einen Neuanfang. Und ich habe den Eindruck, das betrifft manchmal uns individuell, aber ja auch uns als Gesellschaft, dass Menschen resigniert haben, dass sie nicht mehr glauben an eine bessere Zukunft, nicht mehr daran, dass sich etwas zum Guten wenden kann. Wir sehen die Nachrichten, die Krisen, die Spaltung. Manche denken, ja, es ist alles im Niedergang. Es wird nicht besser. Und Hoffnung fühlt sich dann manchmal ganz naiv an. Ich möchte dich reinnehmen in diese Geschichte, wo auch jemand zu spät kommt und es ein großes Happy End gibt. Und zwar in Johannes 11. Das ist eine Szene, wo Jesus schon viel unterwegs war mit seinen Freunden, sie viel erlebt haben, sie auch auf viel Widerstand schon gestoßen sind. Es ist eine ganz angespannte Lage. Die Leute merken, ja, dieser Jesus ist so besonders und er bekommt richtig viel Widerstand und Widerspruch. Und dann passiert Folgendes. In Johannes 11. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und dann folgt so ein bisschen Gespräch mit seinen Jüngern und sie gehen hierhin und dorthin und dann geht's weiter in Vers 17. Als Jesus dann endlich nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp 3 Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus kommt zu spät. Jesus kommt zu spät. Er wartet erst ab. Er bleibt ein paar Tage an dem Ort und dann ist er erst da, als schon alles vorbei ist, alles gelaufen ist. Lazarus gestorben ist. Und Martha konfrontiert Jesus und sagt: Hey, wenn du hier gewesen wärst. Und ich glaube, viele von uns kennen diese Frage. Vielleicht hört sie sich manchmal ein bisschen anders an. Aber was wäre gewesen, wenn das und das doch anders gelaufen wäre? Wenn er mich doch nur mal in den Arm genommen hätte. Wenn ich nicht durch diese Prüfung gerasselt wäre. Wenn meine Eltern mich damals ernst genommen hätten. Wenn ich doch nur mehr Zeit mit der Familie verbracht hätte. Wenn doch nur dieser Elfer reingegangen wäre. Wenn doch nur. Ich habe diesen Predigttext vor 1-2 Wochen ausgewählt und vor 3 Tagen ist er dann plötzlich nochmal ganz brisant geworden. Weil all diese Alltagsbeispiele, die ich gerade formuliert habe, die haben sich aufgelöst, weil es plötzlich doch um Leben und Tod ging. François, ein Mitglied unserer Gemeinde bei Kirchen nebenan, der Papa von Jason, der auch hier in der Jugend ist, ist plötzlich verstorben. Und dann knallt diese Frage ganz anders rein. Jesus, wenn du eingegriffen hättest, Jesus, wenn du früher Hilfe geschickt hättest, Jesus, wenn François früher zum Arzt gegangen wäre. Aber Jesus kommt zu spät. Warum bist du nicht hier, Jesus? Warum greifst du nicht ein? Und ich glaube, in dieser Frage wird deutlich, wir haben diese Sehnsucht und dieses Gefühl in uns drin, dass die Welt so nicht richtig ist. Aber sie es eigentlich hätte sein können. Und das, diese ganzen Fragen sind natürlich ein Blick in die Vergangenheit. Ja? Und wir merken, dass die Chance vorbei ist und dass sie so nicht wiederkommt. Und wir haben Angst, weil irgendwann ein Ende ist. Ich glaube, letztendlich ist es so, dass in all diesen Fragen, auch wenn es nicht um Leben und Tod geht, sind sie doch eine Konfrontation mit dem Ende, mit dem Tod. Und natürlich betreffen sie genauso unser Hier und Jetzt, unsere Gegenwart. Ja, kommt Jesus rechtzeitig in die Probleme, in die Herausforderungen in meinem Leben? Jesus, kommst du in unsere gesellschaftlichen Konflikte oder wird alles immer radikaler und aufgeheizter? wird es zu verhindern sein, dass rechtsextreme Kräfte weiter gestärkt werden? Werden die Gerichte in den USA noch den Staatsstreich von Trump stoppen? Oder ganz persönlich, Jesus, kommst du rechtzeitig in diese Krankheit, in die Probleme meiner Kinder, in der Schule, in was auch immer da gerade ist an Herausforderungen? Für Martha ist es schon zu spät. Ist alles gelaufen. Und trotzdem traut sie Jesus alles zu. Es ist so ein schmerzvolles und trotziges Ja, ich glaube, Lazarus wird auferstehen. Und für die Juden damals war klar, ja, es gibt die Auferstehung. Die Heiligen Schriften haben davon erzählt, ja, es kommt eine neue Zeit. Der Tod hat eben nicht das letzte Wort. Und Gottes neue Welt heißt volles Leben. Und das heißt auch, Menschen werden auferstehen, neu zum Leben erweckt. Aber dass das jetzt schon so vorgezogen passieren könnte, das hat Martha nicht auf dem Schirm. Es war ja auch damals für die Vorstellung völlig neu. Vom Tod bewahren, ja, das gibt es, aber zum Leben erwecken. Und Martha hat eine gute Theologie, ja, sie weiß bestimmte Dinge über die Auferstehung und wir merken aber in dieser Geschichte, es geht nicht um noch mehr Wissen, es geht nicht noch mehr darum, um schlaue Argumente oder noch mehr die Bibel zu kennen, es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Beziehung. Ich glaube, viele unter uns, die sagen würden, ja, ich habe schon einiges an Wissen über Gott. Vielleicht von klein auf im Kindergottesdienst gewesen, in der Familie schon viel aufgesaugt. Aber wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Ich glaube, manchmal ist es leichter, in einer modernen Welt abstrakt an Gott zu glauben. Dass es eine höhere Macht gibt. Dass es intellektuell irgendwie noch redlich und möglich. Dabei geht es darum, Jesus konkret zu begegnen. Das fühlt sich anders an, zu nah. Aber Jesus lädt mich und dich ein in eine Beziehung. Es geht nicht um Wissen, es geht darum, Auge in Auge zu kennen und erkannt zu werden. Denn Jesus kommt und bringt Zukunft. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin diese Zukunft selbst. Keine abstrakte Theorie über das, was passieren wird, sondern ich als Person bin das Leben, bin die Auferstehung, bin die Zukunft. Und diesem Ich Bin steckt drin, dass er selbst deutlich macht, ja, ich habe diese Macht, weil ich selbst Gott bin. Ich bin der Gottesname im Alten Testament, ich bin der Ich Bin, wo Jesus damit auch darauf Bezug nimmt und es viele dieser Ich-Bin-Worte ja im Johannesevangelium gibt. Und Jesus fragt Martha, glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Und ich glaube, es ist nicht die Frage in dieser Situation, ja, glaubst du, dass ich deinen Bruder auferwecken kann? Sondern es ist die Frage, ob sich dieses abstrakte Bekenntnis, ja, ich glaube an die Auferstehung, wandelt zu einem persönlichen Beziehung und Vertrauen darauf, auf den, der die Auferstehung ist. Also von Wissen zu Beziehung und Vertrauen. Glaubst du das? Diese Frage auch an dich oder auch an mich. Glaubst du das, Moritz, dass Jesus Zukunft hat? Auch für François, auch in deinen Problemen. Und hinein in diese Beschäftigung mit der Vergangenheit, auch bei Martha, ja, wenn das doch anders gelaufen wäre, kommt Jesus und sagt hier, ich habe Leben jetzt, ich habe Zukunft jetzt. Das ist das Einzigartige, dass Gottes Zukunft hineinbricht in die Gegenwart. Ja, wenn Jesus die Auferstehung ist und er hier ist, dann bricht Auferstehung hinein in dieses Leben. Und es ist schon jetzt hier und nicht erst am Ende der Zeit. Und Jesus verwandelt dieses Marthas, wenn du doch hier gewesen wärst, in wenn du wirklich der bist. Ja, wenn Jesus wirklich die Auferstehung in Person und das pure Leben ist, wenn wirklich Jesus wirklich Gottes Sohn ist, in dem Gott ganz verrückt und neu gegenwärtig ist, ja, was dann? Was ist dann mit Lazarus? Und in Martha kriecht vielleicht so eine Ahnung hoch und sie rennt nach Hause, um ihrer Schwester zu sagen, dass Jesus sie sehen will. Ist noch nicht alles verloren vielleicht? Gibt es noch Hoffnung für Lazarus, für uns? Und dann geht's weiter in der Geschichte. Ich lese noch ein paar Verse. Maria machte sich dann auf und kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte, die gleiche Frage, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte, wo ist sein Grab? Sie antworteten, Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einigen von ihnen meinten, dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte, wälz den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Jesus entgegnete ihr, habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Jesus kommt, aber er kommt anders. Jesus, die Auferstehung und das Leben, der ich bin, Gott bei den Menschen und gleichzeitig der, der mitfühlt, der zutiefst Mensch ist. Er sagt nicht, hört mal auf zu weinen, Lazarus wird doch auferstehen, sondern er begegnet jedem so, wie er es braucht. Ja, der taffen Martha und der emotionalen Maria. Er fängt selbst an zu weinen. Der, durch den die Welt gemacht ist, weint über seinen Freund. Jesus, der um seinen Freund heult. Was macht das mit deinem Bild von Jesus, von Gott? Ich glaube, dass wir erst darin sehen, wie Gott wirklich, was das Wort Gott eigentlich bedeutet. Dass er teilhaben möchte an unserem Leid. Dass er es teilt und trägt. Er weint auch jetzt um die Toten und Verletzten der Anschläge in Deutschland. Er weint um die Menschen in Gaza, um die jüdischen Geiseln. Er weint um François. Und was auch immer dein Lazarus ist. Jesus fühlt mit. Und es gibt diese Zeit für Trauer, um zu weinen, um traurig zu sein, sogar für Zorn. Und es ist wichtig, dass wir das auch zulassen und die Verhärtung, die wir immer mehr auch erleben, nicht mitmachen. Die Leute sagen zu Jesus, hey, komm und sieh, da ist Lazarus, da ist unser Schmerz. Und genau so können wir auch zu Jesus kommen und sagen, hey, komm und sieh, da ist mein Schmerz. Jesus fühlt mit und macht dann noch viel mehr. Jesus kommt zum Grab und befiehlt, den Stein wegzuräumen. Und er zeigt, ich bin die Auferstehung in Person und das pure Leben. Und er betet und Lazarus lebt. Und jetzt können wir ja fragen, ja, warum denn Lazarus? Warum nicht wir alle? Ja, als die Leute Jesus so weinen sehen, da stellen sie ja auch diese Fragen. Ja, er hat so viele Wunder getan. Hätte er nicht Und das sind ähnliche Fragen, wie Jesus sie dann später am Kreuz gestellt bekommt. Er hat so vielen geholfen, kann er sich nicht selbst helfen? Und die große Frage darin, die Metafrage sozusagen ist, ja, warum verhindert Jesus nicht einfach das Leid für die, die ihn lieben? Warum hat er nicht das Schlimme verhindert? Warum musste Lazarus auch erst sterben? Warum musste François sterben? Warum verhindert er auch jetzt nicht alles? Und da gibt es keine gute und abschließende Antwort drauf. Aber so läuft es in Gottes Raum. Ja, Jesus kommt meistens anders. Nicht mit Macht und Gewalt, sondern in allem Schweren. Und so oft geht es erst durch die schwarzen Stunden hindurch, bevor Neues wächst. Vor dem Leben erst der Schmerz. Vor der Auferstehung das Sterben. Es geht durch das Leid. Und dann bleibt ja vielleicht aber die Frage, ja, aber warum denn dann bei Lazarus? Zunächst müssen wir mal, zunächst ist zu beobachten, dass diese Auferweckung von Lazarus ja was anderes ist als bei Jesus selbst dann später. Ja, Jesus hat einen neuen Körper, er ist zu einem neuen Leben auferweckt und nicht ins Alte zurück. Lazarus wird auferweckt und er stirbt wieder. Also warum das Ganze? Was soll das? Also er stirbt später, einige Jahre später, irgendwann wieder. Warum Lazarus? Und ich glaube, die Geschichte gibt darauf eine ganz klare Antwort. Damit wir sehen, dass Jesus mit uns fühlt und um uns weint. Damit wir sehen, wer er ist. Ganz Mensch und Gott, der Leben bringt. Und ich glaube, eine zweite Antwort steckt noch drin. Bei Lazarus sehen wir nicht nur einen weinenden Jesus, sondern auch einen, der auf ein dunkles Ende zugeht. Denn wenn man die Geschichte weiterliest, dann ist diese Auferweckung von Lazarus der letzte Beweis für die Gegner von Jesus, dass er ein Gotteslästerer ist und dass er sterben muss. Das ist der Kipppunkt, wo sie sagen, jetzt ist klar, Jesus muss sterben. Die Auferweckung von Lazarus zeigt, Jesus nimmt seinen Tod in Kauf, damit sein Freund leben kann. Und ich glaube, das ist so ein Bild für uns alle. Jesus nimmt den Tod in Kauf, um alle Menschen, die er liebt, von der Macht des Todes zu befreien. Und das feiern wir auch gleich im Abendmahl. Das ist die Perspektive, dass Jesus uns zuruft, so wie auch Lazarus: Komm heraus! Und dieser Ruf gilt irgendwann mal in Zukunft, bei der Auferstehung am Ende der Zeit, aber er gilt auch heute schon, weil das neue Leben schon hier und jetzt beginnt. Da, wo du meinst, deine Geschichte ist vorbei, wo du aufgegeben hast, da lädt Jesus dich ein, neu zu vertrauen. Komm heraus! Versteck dich nicht. Nicht in deinem Selbstmitleid, deiner Verbitterung, wie dein Leben sein sollte oder hätte werden können. Nicht in Scham und Trauer, nicht in Frust oder Resignation. Und versteck dich auch nicht in einem gutbürgerlichen Leben. Komm ans Licht, da ist mehr. Bei Jesus gibt es kein zu spät. Da ist Hoffnung für jede Situation. Er hat trotzdem Zukunft für uns. Und ich lade dich ein, vielleicht in der nächsten Woche das so ein bisschen mit in den Alltag zu nehmen. Vielleicht mit jedem Schritt aus deiner Haustür, immer wenn du das Haus verlässt, diese Geschichte von Lazarus zu vergegenwärtigen und sich zu überlegen, jeden Schritt aus dieser Haustür ist ein Schritt wie Lazarus aus dem Grab. Ein Schritt hinein in das Leben, was Jesus dir anbietet. Wo nicht plötzlich alles leichter ist, aber auch wenn Jesus zu spät kommt, dass er trotzdem Zukunft für uns hat. Und ich stelle mir das vor, ja, wir würden das wirklich leben und verinnerlichen, dieses Vertrauen auf die Auferstehungskraft. Gerade jetzt, ja, wo so viel Spaltung und Ängste und Unsicherheit und Druck um uns herum da sind, dass wir Menschen sind, die Hoffnung geben und leben. Nicht naiv, ja, sondern voll im Schmerz dieser Welt, dass wir mitfühlen, aber voller Leben und Zuversicht. Weil wir in Beziehung sind mit dem, der das Leben ist und uns schon jetzt gibt.